Outlander, Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Was bisher geschah? Eines Morgens, die anderen Männer sind schon unterwegs, machen sich Jamie und Claire auf die Suche nach seinem alten Freund Hugh Monroe. Sie stoßen im Wald auf den stummen Bettler, der Jamie von allem erzählt, was in letzter Zeit in der Gegend geschehen ist. Zwei Tage später übernachtet die Gruppe versteckt im Moor. Als sie sich Geschichten erzählen, werden die Pferde unruhig und Jamie erkennt, dass Fremde in der Nähe sind.
Ein Mann stand auf und schlenderte zum Rand des Felsens, um sich zu erleichtern. Als er zurückkehrte, setzte er sich an einen neuen Platz neben einen der Wagenknechte. Ein anderer erhob sich, warf einen Blick in den Kochtopf und bediente sich mit einem Stückchen Fleisch. Im ganzen Lager herrschte kaum merkliche Bewegung, während Rupert weiterredete. Jamie hatte den Arm fest um mich gelegt und schließlich begriff ich, dass die Männer dichter an die Stellen rückten, an denen sie ihre Waffen abgelegt hatten. Jeder schlief zwar mit seinem Dolch, doch ihre Schwerter, Pistolen und die runden, Tartschen genannten Lederschilde ließen sie normalerweise ordentlich aufeinander gestapelt am Rand des Lagers liegen. Jamies Pistolen und sein Breitschwert lagen etwa 1,5 Meter weiter auf dem Boden. Ich konnte den Feuerschein auf der Damaszenerklinge tanzen sehen. Seine Pistolen waren zwar nicht mehr als die üblichen, mit Horngriffen versehenen Radschlosspistolen, die die meisten der Männer trugen, doch Breitschwert und Claymore waren etwas ganz Besonderes. Er hatte mir beide Schwerter stolz gezeigt und die glänzenden Klingen liebevoll in der Hand gewendet. Das Claymore war in Jamies Decke eingerollt. Ich konnte den enormen, mit Sand griffig geschmirgelten T-Griff sehen. Einmal hatte ich es hochgehoben und es beinahe fallen gelassen. Es wog über 5 Kilo, wie mir Jamie erklärte. Wo das Claymore nüchtern und todbringend aussah, war das Breitschwert wunderschön. Es war um 1/3 leichter als die größere Waffe, eine glänzende Klinge aus blauem Stahl, die mit islamischen Mustern überzogen war, bis hin zu dem spiralförmigen Korbgriff mit seinen roten und blauen Emailleverzierungen. Ich hatte schon beobachtet, wie Jamie spielerisch damit übte, erst rechtshändig mit einem der Wachtposten, später linkshändig mit Dougal. Es war eine Freude, ihm unter diesen Bedingungen dabei zuzusehen, schnell und zielsicher und mit einer Eleganz, die angesichts seiner Körpergröße umso mehr beeindruckte. Doch mein Mund wurde trocken bei der Vorstellung, dieses Können im Ernstfall angewandt zu sehen. Er beugte sich zu mir hinüber, drückte mir einen zärtlichen Kuss auf den Hals und nutzte die Gelegenheit, mich etwas zu drehen, sodass ich mich einem der wirren Felshaufen gegenüber sah. »Bald, denke ich«, murmelte er und küsste mich geschäftig. »Siehst du die schmale Lücke in den Felsen?« Ich sah sie. Ein kleiner Unterschlupf von weniger als 1 Meter Höhe, der durch 2 aneinander lehnende Steinplatten gebildet wurde. Er nahm mein Gesicht in die Hände und liebkoste es mit der Nase. »Wenn ich lossage, schlüpfe hinein und bleib dort. Hast du den Dolch?« Er hatte darauf bestanden, dass ich den Dolch behielt, den er mir an jenem Abend im Gasthaus zugeworfen hatte, obwohl ich meinerseits darauf bestanden hatte, dass ich ihn weder benutzen konnte noch wollte. Doch Dougal hatte recht gehabt. Jamie war stur. Demzufolge befand sich der Dolch in einer der tiefen Taschen meines Kleids. Am ersten Tag war mir das Gewicht an meinem Oberschenkel noch unangenehm bewusst gewesen, doch inzwischen spürte ich ihn kaum noch. Jamie fuhr mir spielerisch mit der Hand über das Bein, um sich zu vergewissern, dass der Dolch da war. Dann hob er den Kopf wie eine Katze, die die Witterung prüft. Als ich ihn ansah, bekam ich mit, dass er den Blick auf Murta richtete, dann wieder auf mich. Der kleine Mann ließ sich zwar nichts anmerken, erhob sich aber und räkelte sich ausführlich. Als er sich wieder setzte, war er mir ein ganzes Stück näher gekommen. Hinter uns wieherte ein nervöses Pferd. Als wäre das ein Signal gewesen, kamen sie kreischend über die Felsen. Keine Engländer, wie es meine Befürchtung gewesen war, und auch keine Banditen. Es waren Highlander, die wie von Sinnen brüllten, Grants vermutlich oder Chisholms. Ich kroch auf allen Vieren auf die Felsen zu. Zwar stieß ich mir heftig den Kopf und zerkratzte mir die Knie, doch es gelang mir, mich in die Spalte zu zwängen. Hämmernden Herzens tastete ich nach dem Dolch in meiner Tasche und schnitt mir dabei beinahe selbst in die Hand. Ich hatte zwar keine Ahnung, was ich mit dem langen, gefährlich aussehenden Messer anstellen sollte, doch ich fühlte mich etwas besser damit. Ein Mondstein war in den Griff eingelassen, und es war beruhigend, die kleine Rundung in meiner Hand zu spüren. Zumindest wusste ich auf diese Weise, dass ich im Dunkeln das richtige Ende des Dolchs erwischt hatte. Der Kampf war ein solches Durcheinander, dass ich anfangs keine Ahnung hatte, was geschah. Die Lichtung war voller schreiender Menschen, die hin und her sprangen, sich über den Boden wälzten und umherrannten. Meine Zuflucht befand sich zum Glück am Rand des Geschehens, sodass ich vorerst nicht in Gefahr war. Als ich mich umsah, entdeckte ich eine kleine Gestalt, die in meiner Nähe dicht am Felsen hockte. Ich umklammerte den Dolch fester, erkannte aber im nächsten Moment, dass es Myrta war. Das war also der Grund für Jamies Blick gewesen. Er hatte Myrta abgestellt, um mich zu bewachen. Jamie selbst war von hier aus nicht zu sehen. Der Kampf spielte sich zum Großteil im Felsschatten bei den Wagen ab. Natürlich, das musste der Gegenstand des Überfalls sein. Die Wagen und die Pferde. Die Angreifer waren gut organisiert, ordentlich bewaffnet und wohlgenährt, zumindest dem wenigen nach, was ich im Schein des erlöschenden Feuers erkennen konnte. Wenn es also Grants waren, wollten sie vielleicht Bezahlung oder Rache für die Rinder, die Rupert und seine Freunde vor ein paar Tagen hatten mitgehen lassen. Als ich Dougal mit dem Ergebnis des spontanen Raubzugs konfrontiert sah, war er etwas verärgert gewesen. Nicht wegen der Tatsache an und für sich, sondern weil er meinte, dass die Rinder unser Vorankommen verlangsamen würden. Doch es war ihm beinahe umgehend gelungen, sie auf dem Markt in einem der Dörfer zu verkaufen. Es wurde schnell klar, dass die Angreifer nicht darauf aus waren, unseren Männern an den Kragen zu gehen. Sie interessierten sich ausschließlich für die Pferde und die Wagen. Einer oder zwei hatten auch Erfolg. Ich zog den Kopf ein, als ein ungesatteltes Pferd über das Feuer sprang und im dunklen Moor verschwand, während sich ein wild kreischender Mann an seine Mähne klammerte. Zwei oder drei andere rannten zu Fuß davon, Collums Getreidesäcke im Arm und von wütenden Mackenzies verfolgt, die sie auf Gälisch verfluchten. Der Geräuschkulisse nach näherte sich der Überfall seinem Ende. Doch dann kam eine größere Gruppe von Männern in den Feuerschein gestolpert und der Kampf wurde wieder intensiver. Das hier schien ernst zu sein, denn ich sah Klingen blitzen und die Beteiligten grunzten zwar heftig, schrien aber nicht. Schließlich konnte ich sie sehen. In der Mitte kämpften Jamie und Dougal Rücken an Rücken. Jeder von ihnen hatte das Breitschwert in der linken und den Dolch in der rechten, und soweit ich das beurteilen konnte, waren sie beide wirkungsvoll am Werk. Sie waren von vier Männern umringt, oder fünf. Ich verlor im Schatten den Überblick, die mit kurzen Schwertern bewaffnet waren. Mindestens zwei von ihnen hatten auch Pistolen, die sie jedoch nicht gezogen hatten. Es musste Dougal sein oder Jamie oder beide, worauf sie aus waren. Vorzugsweise lebend, vermutlich um Lösegeld zu erpressen. Daher die kurzen Schwerter statt der tödlicheren Langschwerter oder Pistolen. Dougal und Jamie kannten keine derartigen Skrupel und waren mit beträchtlichem Ingrimm zugange. Rücken an Rücken bildeten sie einen bedrohlichen Kreis, in dem jeder die schwächere Seite des anderen deckte. Als Dougal dann machtvoll mit dem Dolch zustieß, kam mir der Gedanke, dass schwächer möglicherweise nicht ganz der passende Ausdruck war. Das ganze unermüdliche, grunzende, fluchende Durcheinander bewegte sich jetzt auf mich zu. Ich wich zurück, soweit ich konnte, doch die Felsspalte war kaum mehr als einen halben Meter tief. Aus den Augenwinkeln nahm ich eine Bewegung wahr. Myrta hatte beschlossen, nun aktiver ins Geschehen einzugreifen. Ich war zwar kaum imstande, meinen entsetzten Blick von Jamie abzuwenden, aber ich sah, wie der kleine Mann in aller Ruhe seine Pistole zog. Sorgfältig überprüfte er das Radschloss, rieb die Waffe an seinem Ärmel, legte sie auf seinem Unterarm ab und wartete. Ich zitterte vor Angst um Jamie, der jetzt jede Raffinesse aufgegeben hatte und brutal um sich hieb, um die beiden Männer zurückzutreiben, die ihm blutrünstig gegenüberstanden. Warum zum Teufel feuerte der Mann denn nicht, dachte ich hektisch. Und dann wurde mir klar, warum. Sowohl Jamie als auch Dougal standen in der Schusslinie. Und ich meinte mich zu erinnern, dass die Zielgenauigkeit von Steinschlosspistolen manchmal zu wünschen übrig ließ. Diese Vermutung bestätigte sich im nächsten Moment, als einer von Dougals Gegnern einen unerwarteten Satz machte und ihn am Handgelenk erwischte. Die Klinge schlitzte ihm den ganzen Unterarm auf und er sank auf sein Knie. Als Jamie spürte, wie sein Onkel fiel, zog er seinerseits die Klinge ein und trat zwei schnelle Schritte rückwärts. Damit stand er mit dem Rücken zum Fels und Dougal kniete neben ihm in Reichweite seiner schützenden Klinge. Außerdem hatte ich jetzt freien Blick auf die Angreifer, genau wie Murder mit seiner Pistole. Aus der Nähe war der Knall der Pistole unerwartet laut. Er überraschte die Angreifer völlig, vor allem aber den Mann, der getroffen wurde. Im ersten Moment stand er still und schüttelte verwundert den Kopf. Dann setzte er sich ganz langsam, sank erschlafft hintenüber und rollte über den abschüssigen Boden hinunter in die Glut des erlöschenden Feuers. Jamie nutzte den Moment der Überraschung und schlug einem der Angreifer das Schwert aus der Hand. Dougal war jetzt wieder auf den Beinen und Jamie trat beiseite, um ihm mehr Bewegungsfreiheit zu lassen. Einer der Kämpfer hatte sich davongemacht und war den Abhang hinuntergelaufen, um seinen verletzten Kameraden aus der heißen Asche zu retten. Er lud ihn sich auf den Rücken und verschwand mit ihm. Damit waren aber immer noch zwei der Angreifer übrig und Dougal war verletzt. Ich konnte dunkle Tropfen auf den Felsen fliegen sehen, als er sein Schwert schwang. Die Kämpfer waren jetzt so nah, dass ich Jamies Gesicht sehen konnte, ruhig und konzentriert, gefangen in der Euphorie des Schwertkampfes. Plötzlich rief ihm Dougal etwas zu. Jamie riss den Blick für den Bruchteil einer Sekunde vom Gesicht seines einen Gegners los und sah zu Boden. Er hob den Kopf gerade rechtzeitig wieder, um nicht zerhackt zu werden, duckte sich blitzschnell zur Seite und warf sein Schwert. Sein zweiter Gegner blickte mit beträchtlicher Überraschung auf das Schwert, das in seinem Bein steckte. Verwundert berührte er die Klinge, dann packte er sie und zog. Sie ließ sich leicht bewegen, sodass ich vermutete, dass die Wunde nicht tief war. Der Mann machte immer noch einen etwas verblüfften Eindruck und blickte auf, als wollte er sich nach dem Zweck dieses unorthodoxen Verhaltens erkundigen. Dann stieß er einen Schrei aus, ließ das Schwert fallen und rannte humpelnd davon. Durch das Geräusch aufgeschreckt, sah der noch verbliebene Angreifer zu ihm hinüber, machte kehrt und flüchtete ebenfalls. Jamie stürzte ihnen nach wie eine Lawine. Er hatte nun das gewaltige Claymore aus der Decke gezogen und schwang es mit beiden Händen im mörderischen Bogen. Hinter ihm kam Murder, der etwas höchst Unschmeichelhaftes auf Gälisch brüllte und sowohl sein Schwert als auch die nachgeladene Pistole schwang. Danach kehrte schnell wieder Ruhe ein. Und es dauerte kaum eine Viertelstunde, bis sich die Mackenzies wieder gesammelt und sich ein Bild von ihren Verlusten gemacht hatten. Diese waren nicht sonderlich groß. Es fehlten zwei Pferde und drei Säcke Getreide. Die Wagenknechte, die stets in der Nähe ihrer Ladung schliefen, hatten weitere Plünderungen der Wagen verhindert, und den bewaffneten Wachen war es gelungen, die Möchtegern-Pferdediebe zu verjagen. Der größte Verlust schien einer der Männer zu sein. »Entführt«, sagte Dougal grimmig. »Verdammt, er wird mich ein Monatseinkommen an Lösegeld kosten.« »Es hätte auch schlimmer sein können, Dougal«, wandte Jamie ein, der sich das Gesicht am Ärmel abwischte. »Denk nur, wie Colm reagieren würde, wenn sie dich erwischt hätten.« »Wenn sie dich erwischt hätten, Junge, hätten sie dich von mir aus behalten können, und du könntest deinen Namen in Grant ändern«, gab Dougal trocken zurück. Doch die Stimmung hellte sich jetzt merklich auf. Ich holte die kleine Medizinkiste hervor, die ich dabei hatte, und reihte die Verletzten der Schwere ihrer Wunden nach auf. Nichts wirklich Ernstes, wie ich erfreut feststellte. Dougals Armverletzung war vermutlich das Schlimmste. Ned Gaun hatte leuchtende Augen und sprudelte vor Lebensfreude. Er war anscheinend so berauscht von der Aufregung des Kampfes, dass ihn der Zahn überhaupt nicht störte, den ihm ein schlecht gezielter Dolchknauf ausgeschlagen hatte. Allerdings hatte er die Geistesgegenwart besessen, ihn sorgsam unter seiner Zunge aufzubewahren. »Nur für den Fall der Fälle«, sagte er und spuckte den Zahn auf seine Handfläche. Die Wurzel war nicht beschädigt und das Zahnfleisch blutete immer noch schwach, also versuchte ich mein Glück und presste den Zahn fest an seinen Platz zurück. Der schmächtige Mann wurde kreidebleich, gab aber kein Geräusch von sich. Doch er spülte sich den Mund dankbar zur Desinfektion mit Whisky aus, den er dann schluckte, um ja nichts zu verschwenden. Dougals Wunde hatte ich sofort mit einem Druckverband versehen und war erleichtert, dass die Blutung so gut wie zum Stillstand gekommen war, als ich den Verband jetzt abwickelte. Es war ein sauberer Schnitt, der allerdings tief war. Ein schmaler Rand aus gelbem Fett war an der Kante der klaffenden Wunde zu sehen, die mindestens 3 Zentimeter tief in den Muskel reichte. Zum Glück waren keine lebenswichtigen Gefäße verletzt, aber ich würde den Arm nähen müssen. Es stellte sich heraus, dass die einzige verfügbare Nadel eine schmale Ahle war, die von den Wagenknechten zum Flicken des Geschirrs benutzt wurde. Ich betrachtete sie skeptisch, doch Dougal hielt mir nur den Arm hin und wandte den Blick ab. »Eigentlich kann ich problemlos Blut sehen«, erklärte er, »aber ich habe etwas dagegen, wenn es mein eigenes ist.« Er saß auf einem Felsen, während ich arbeitete, und biss die Zähne derart fest aufeinander, dass seine Kiefermuskeln zitterten. Die Nacht wurde allmählich kalt, doch ihm standen die Schweißperlen auf der hohen Stirn. Einmal bat er mich höflich, einen Moment aufzuhören, wandte sich ab und übergab sich kurz und knapp hinter einen Felsen. Dann wandte er sich zurück und stützte den Arm wieder auf sein Knie. Zum Glück hatte einer der Gastwirte seine Pacht in Form eines kleinen Whiskyfässchens bezahlt, dessen Inhalt sich jetzt als äußerst nützlich erwies. Ich benutzte den Whisky, um einige offene Wunden zu desinfizieren. Dann gestattete ich meinen Patienten die Selbstmedikation nach Belieben. Als ich fertig war, nahm ich sogar selbst einen Becher entgegen. Ich leerte ihn mit Genuss und ließ mich dankbar auf meine Decke sinken. Der Mond ging unter und ich zitterte, halb als Reaktion und halb vor Kälte. Es fühlte sich herrlich an, als sich Jamie neben mich legte und mich fest an seinen kräftigen, warmen Körper drückte. »Glaubst du, sie kommen zurück?«, fragte ich. Doch er schüttelte den Kopf. »Nein, es waren Malcolm Grant und seine beiden Jungen. Es war sein Ältester, dem ich das Schwert ins Bein geworfen habe.« »Sie dürften jetzt zu Hause im Bett sein«, erwiderte er. Er streichelte mein Haar und sagte in sanfterem Ton, »Du hast heute Abend großartige Arbeit geleistet, Claire. Ich war so stolz auf dich.« Ich drehte mich um und legte ihm die Arme um den Hals. »Nicht so stolz, wie ich es war. Du warst wunderbar, Jamie. So etwas habe ich noch nie gesehen.« Er prustete zwar bescheiden, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass er sich freute. »Es war doch nur ein Diebeszug, Sassenach. So etwas mache ich schon, seit ich 14 war. Das ist ja nur Spaß. Es ist etwas anderes, wenn man jemandem gegenübersteht, der einen wirklich umbringen will.« »Spaß?«, wiederholte ich mit schwacher Stimme. »Ja, natürlich.« Seine Arme legten sich fester um mich, und eine der streichelnden Hände wanderte in die Tiefe und begann mir den Rock hochzuziehen. Die Aufregung des Kampfes war eindeutig dabei, in eine andere Art von Erregung umzuschlagen. »Jamie, doch nicht hier«, sagte ich. Ich wand mich und zog mir den Rock wieder zurecht. »Bist du müde, Sassenach?«, fragte er mitfühlend. »Keine Sorge, ich brauche nicht lange.« Jetzt waren beide Hände zugange und ruckten an dem schweren Stoff. »Nein«, erwiderte ich, »denn zu sehr war ich mir der 20 Männer bewusst, die ein paar Meter weiter lagen. Ich bin nicht müde, es ist nur...« Ich keuchte, als eine seiner tastenden Hände den Weg zwischen meine Beine fand. »Himmel«, murmelte er leise. »Schlüpfrig wie ein Nixenkraut. Jamie, neben uns schlafen 20 Mann«, ermahnte ich ihn flüsternd. »Sie schlafen nicht mehr lange, wenn du nicht aufhörst zu reden.« Er wälzte sich auf mich und heftete mich auf dem Felsen fest. Sein Knie schob sich zwischen meine Oberschenkel und begann sich sacht hin und her zu bewegen. Allen Umständen zum Trotz gehorchten mir meine Beine nicht. 27 Jahre Anstand hatten keine Chance gegen mehrere hunderttausend Jahre Instinkt. Mein Kopf mochte zwar etwas dagegen haben, in der unmittelbaren Nähe mehrerer schlafender Soldaten auf einem nackten Felsen genommen zu werden, aber mein Körper betrachtete sich eindeutig als Kriegsbeute und konnte die Kapitulation nicht erwarten. Er küsste mich ausgiebig und seine sanfte Zunge wanderte durch meinen Mund. »Jamie«, keuchte ich. Er schob seinen Kilt beiseite und presste meine Hand an sich. »Grundgütiger«, sagte ich unwillkürlich beeindruckt. Mein Anstandsgefühl schwand weiter dahin. »Von einem solchen Kampf bekommt man einen fürchterlichen Ständer. Du willst mich doch, oder?«, sagte er und wich ein wenig zurück, um mich anzusehen. Angesichts der Umstände schien jedes Leugnen zwecklos. Er lag hart wie ein Messingrohr an meinem entblößten Oberschenkel. »Ja, aber...« Er packte mich mit beiden Händen an den Schultern. »Sei still, Sassenach«, sagte er in einem Ton, der keine Widerrede duldete. »Es wird nicht lange dauern.« So war es auch. Meine Klimax begann mit dem ersten machtvollen Stoß, durchdringend und krampfartig. Ich grub meine Finger fest in seinen Rücken und hielt mich fest, während ich in den Stoff seines Hemdes biss, um die Geräusche zu dämpfen. Nach wenigen Bewegungen spürte ich, wie sich seine Hoden zusammenzogen und ihn die warme Flut befreite. Er ließ sich langsam zur Seite sinken und blieb zitternd liegen. Das Blut hämmerte mir in den Ohren, ein Echo des schwächer werdenden Pulsschlags zwischen meinen Beinen. Jamies Hand lag erschlafft und schwer auf meiner Brust. Als ich den Kopf wandte, konnte ich den schwachen Umriss des Wachtpostens sehen, der auf der anderen Seite des Feuers an einem Felsen lehnte. Er hatte uns taktvoll den Rücken zugekehrt. Ein wenig schockiert stellte ich fest, dass ich nicht einmal verlegen war. Ich fragte mich dumpf, ob ich es wohl am Morgen sein würde, und dann fragte ich mich gar nichts mehr. Am Morgen verhielten sich alle so wie immer, auch wenn sie sich nach dem Kampf und dem steinigen Nachtlager etwas steifer bewegten. Alle waren bester Laune, selbst die Leichtverletzten. Die allgemeine Laune besserte sich noch mehr, als Dougal verkündete, dass wir nur bis zu dem Wäldchen reiten würden, das wir von unserer Felsenplattform aus sehen konnten. Dort konnten wir die Pferde tränken und sie grasen lassen, um uns dann ebenfalls ein wenig auszuruhen. Ich fragte mich, ob diese Änderung seiner Pläne Jamies Zusammentreffen mit dem mysteriösen Horrocks beeinflussen würde, doch Jamie schien nicht bestürzt darüber zu sein. Der Himmel war zwar bedeckt, aber es regnete nicht und es war warm. Als das neue Lager aufgeschlagen war, die Pferde versorgt und alle Verletzungen einmal mehr kontrolliert waren, blieb es jedem selbst überlassen, im Gras zu schlafen, jagen oder angeln zu gehen oder sich nach mehreren Tagen im Sattel einfach nur die Beine zu vertreten. Ich saß unter einem Baum und unterhielt mich mit Jamie und Ned Gowan, als einer der Wachtposten zu uns kam und Jamie etwas in den Schoß warf. Es war der Dolch mit dem Mondsteinknauf. »Deiner Junge?«, fragte er, »hab ihn heute Morgen zwischen den Felsen gefunden.« »Er muss mir in der Aufregung aus der Hand gefallen sein«, sagte ich. »Auch gut, ich habe sowieso keine Ahnung, was ich damit tun soll. Wahrscheinlich hätte ich mich nur selbst verletzt, wenn ich versucht hätte, ihn zu benutzen.« Ned betrachtete Jamie tadelnd über seine Halbbrille hinweg. »Du hast ihr ein Messer gegeben und ihr nicht beigebracht, wie man es benutzt?« »Dazu hatte ich doch keine Zeit«, verteidigte sich Jamie. »Aber Ned hat recht, Sassenach. Du solltest lernen, mit einer Waffe umzugehen. Man weiß nie, was unterwegs passiert, wie du gestern Abend ja gesehen hast.« Also führten sie mich in die Mitte einer Lichtung und mein Unterricht begann. Einige der Männer kamen neugierig dazu und blieben, um uns ihren Rat anzubieten. Innerhalb kürzester Zeit hatte ich ein halbes Dutzend Lehrer, die sich munter über technische Details stritten. Nach längerer kameradschaftlicher Diskussion einigten sie sich darauf, dass Rupert wohl derjenige war, der am besten mit einem Dolch umgehen konnte, und bereitwillig übernahm er meine Unterweisung. Er fand eine hinreichend ebene Stelle, die frei von Steinen und Kiefernzapfen war. Dort demonstrierte er mir die Kunst des Dolchkampfes. »Also, Kleine«, begann er und balancierte seinen Dolch auf dem Mittelfinger, vielleicht 3 Zentimeter unterhalb des Heftes. »Du musst ihn am Balancepunkt festhalten, damit er dir gut in der Hand liegt.« Ich versuchte es mit meinem Dolch. Als ich ihn gut halten konnte, zeigte er mir den Unterschied zwischen einer Attacke von oben und von unten. »Normalerweise macht man es von unten. Von oben ist es nur dann sinnvoll, wenn du genug Schwung holen kannst.« Er betrachtete mich abschätzend, dann schüttelte er den Kopf. »Nein, du bist zwar groß für eine Frau, aber selbst wenn du an den Hals deines Gegners gelangen könntest, hättest du nicht genug Kraft, mit der Klinge einzudringen, es sei denn, er sitzt. Bleib am besten beim Stoß von unten.« Er zog sich das Hemd hoch und entblößte seine pelzige Wampe, die schon jetzt vom Schweiß glänzte. »Also, hier«, erklärte er und zeigte in die Mitte, genau unter dem Brustbein, »ist die Stelle, auf die du zielst, wenn du deinem Gegner gegenüberstehst. Du zielst gerade nach oben und nach innen, so fest du kannst. Der Stoß geht ins Herz und ist innerhalb von 1-2 Minuten tödlich. Das einzige Problem dabei ist, nicht das Brustbein zu treffen. Es reicht tiefer, als man denkt. Und wenn dein Messer im Knorpel stecken bleibt, passiert deinem Opfer nicht viel. Aber du hast kein Messer mehr und er hat dich in der Hand. Mörder, dein Rücken ist nur Haut und Knochen. Komm her, dann zeigen wir ihr, wie man jemanden von hinten ersticht.« Das schien Mörder zwar nicht sonderlich zu gefallen, aber Rupert drehte ihn um und riss ihm das schmutzige Hemd hoch. Ich konnte jeden Wirbel einzeln sehen und seine Rippen zeichneten sich spitz und deutlich ab. Rupert bohrte ihm den Zeigefinger rechts unter die letzte Rippe und Murtagh stieß einen überraschten Ausruf aus. »Das ist die Stelle im Rücken, rechts und links. Bei den ganzen Rippen ist es nicht leicht, mit einem Stich in den Rücken etwas Lebenswichtiges zu treffen. Gut, wenn es dir gelingt, das Messer zwischen die Rippen zu stoßen, ist das eine Sache, doch das ist schwerer, als du vielleicht denkst. Aber hier, unterhalb der letzten Rippe, kann man aufwärts in die Nieren stechen. Wenn du richtig triffst, fällt er um wie ein Stein.« Dann ließ mich Rupert verschiedene Kampfpositionen ausprobieren. Als er müde wurde, wechselten sich die anderen Männer in der Rolle des Opfers ab. Offenbar fanden sie meine Bemühungen zum Brüllen komisch. Sie legten sich geduldig auf den Boden oder drehten mir den Rücken zu, um sich von mir überfallen zu lassen. Oder sprangen mich von hinten an oder taten so, als würgten sie mich, damit ich versuchen konnte, sie in den Bauch zu stechen. Die Zuschauer ermunterten mich lautstark und Rupert wies mich entschlossen an, keine Rückzieher in letzter Sekunde zu machen. »Stoß zu, als ob du es ernst meinst, Kleine«, sagte er. »Im Kampf kannst du den Dolch auch nicht zurückziehen. Und wenn einer dieser Faulpelze sich nicht rechtzeitig wegdreht, hat er es nicht besser verdient.« Anfangs war ich verschüchtert und extrem ungeschickt. Doch Rupert war ein guter Lehrer. Er war sehr geduldig und demonstrierte mir bestimmte Bewegungen wieder und wieder. Er spielte zwar den Lüsternen, als er hinter mich trat und mir den Arm um die Taille legte, griff dann aber ganz sachlich nach meinem Handgelenk, um mir zu zeigen, wie man dem Feind mit der Klinge über die Augen fährt. Dougal saß unter einem Baum, schonte seinen verletzten Arm und gab ironische Kommentare zu meiner Übungsstunde von sich. Er war es jedoch dann, der den Vorschlag mit der Attrappe machte. »Gibt ihr etwas, auf das sie wirklich einstechen kann«, sagte er, als mir die ersten Sätze und Stöße gelangen. Beim ersten Mal ist es ein Schock. Das stimmt, pflichtete ihm Jamie bei. Ruh dich etwas aus, Hasenach, und ich kümmere mich darum. Er ging mit zweien unserer Wachtposten zu den Wagen hinüber, und ich konnte sehen, wie sie die Köpfe zusammensteckten, gestikulierten und verschiedene Gegenstände aus einem Wagen zogen. Erschöpft ließ ich mich neben Dougal unter dem Baum auf den Boden sinken. Er nickte mit einem kleinen Lächeln. Wie die meisten der anderen Männer hatte auch er sich unterwegs nicht die Mühe gemacht, sich zu rasieren, und sein Mund war von einem dichten, dunkelbraunen Bart eingerahmt, der seine volle Unterlippe betonte. »Und wie ist es?« fragte er und meinte damit eindeutig nicht meine Fähigkeiten im Umgang mit einem Dolch. »Nicht schlecht«, antwortete ich argwöhnisch, und auch ich sprach nicht von Messern. Dougals Blick huschte zu Jamie hinüber, der immer noch bei den Wagen beschäftigt war. »Die Ehe scheint dem Jungen gut zu tun«, stellte er fest. »Ja, sie ist geradezu gesund für ihn, unter den Umständen«, pflichtete ich ihm mit kalter Stimme bei. Sein Mund verzog sich angesichts meines Tons. »Und für dich auch, ein gutes Arrangement für alle, wie es scheint. Vor allem für dich und deinen Bruder. Und da wir gerade von ihm sprechen, was glaubst du, was Colum sagen wird, wenn er davon hört?« Das Lächeln wurde breiter. »Colum? Ach, ich glaube, eine solche Nichte wird er mit offenen Armen in die Familie aufnehmen.« Die Attrappe war fertig und ich setzte meine Übungsstunde fort. Sie hatten einen Wollsack von der Größe eines männlichen Oberkörpers genommen, ihn mit einem gegerbten Bullenfell umwickelt und das Ganze mit einem Strick befestigt. Darauf sollte ich einstechen. Zunächst, wenn es auf Menschenhöhe an einen Baum gebunden war. Danach würden sie es auf mich zuwerfen oder an mir vorbeirollen. Was Jamie nicht erwähnt hatte, war, dass sie mehrere flache Holzstücke zwischen den Wollsack und das Leder gesteckt hatten, um Knochen zu simulieren. Die ersten paar Stöße verliefen ohne Zwischenfälle, obwohl ich mehrere Anläufe brauchte, um das Bullenleder zu durchdringen. Es war zäher, als es aussah, genau wie die Haut am Bauch eines Mannes, so teilte man mir mit. Beim nächsten Mal versuchte ich es mit Schwung von oben und traf eins der Holzstücke. Im ersten Moment dachte ich, mir wäre plötzlich der Arm abgefallen. Der Aufprall vibrierte bis in meine Schulter und der Dolch fiel mir aus den tauben Fingern. Unterhalb des Ellbogens fühlte ich gar nichts mehr. Doch ein ominöses Kribbeln warnte mich bereits, dass das nicht lange dauern würde. »Jesus, H. Roosevelt Christ«, sagte ich. Ich stand da, hielt mir den Ellbogen und hörte mir das Gelächter an. Schließlich nahm ich Jamie bei der Schulter und massierte mir das Gefühl in den Arm zurück, indem er auf die Sehne an der Rückseite des Ellbogens drückte und den Daumen in die Mulde an meinem Handgelenk bohrte. »Also schön«, sagte ich mit zusammengebissenen Zähnen und bewegte vorsichtig meine kribbelnde rechte Hand. »Was macht man, wenn man einen Knochen trifft und das Messer verliert? Gibt es dafür eine allgemeingültige Vorgehensweise?« »Oh, ei«, verriet mir Rupert grinsend, »man zieht mit links die Pistole und erschießt den Mistkerl.« Diese Antwort rief weiteres Gelächter hervor, doch ich beachtete es nicht. »Schön«, sagte ich mehr oder weniger ruhig. Ich deutete auf die lange Pistole, die Jamie an der Hüfte trug. »Heißt das, du hast vor, mir zu zeigen, wie man dieses Ding lädt und abschießt?« »Nein«, antwortete er kategorisch. Jetzt regte sich in mir doch leichte Empörung. »Und warum nicht?« »Weil du eine Frau bist«, Sassenach. Ich spürte, wie mein Gesicht rot anlief. »Ach«, sagte ich sarkastisch, »meinst du etwa, Frauen sind nicht schlau genug, um zu verstehen, wie man mit einer Pistole umgeht?« Er sah mich gelassen an und sein Mund zuckte ein wenig, während er im Kopf eine Reihe von Antworten durchspielte. »Ich bin fast versucht, es dich ausprobieren zu lassen«, sagte er schließlich. »Es würde dir recht geschehen.« Rupert schnalzte verärgert mit der Zunge. »Sei nicht dumm, Jamie.« »Was dich betrifft, Kleine«, sagte er an mich gewandt, Es ist nicht deswegen, weil Frauen dumm wären, obwohl das auf manche nun wirklich zutrifft. Nein, es ist, weil sie zu zierlich sind. Hä? Im ersten Moment sah ich ihn verständnislos an. Jamie prustete und zog die mit Silber beschlagene Pistole aus ihrem Halteriemen. Aus der Nähe betrachtet war sie enorm. Vom Kolben bis zur Mündung maß sie einen guten halben Meter. »Sieh her«, sagte er und hielt sie mir vor die Nase. »Man hält sie hier fest, stützt sie auf den Unterarm auf und zielt. Und wenn man den Hahn zieht, versetzt sie einem einen Schlag wie ein auskeilendes Maultier. Ich bin einen Kopf größer und einen halben Zentner schwerer als du und ich weiß, was ich tue. Ich bekomme schon blaue Flecken, wenn ich sie abfeuere. Dich wirft sie wahrscheinlich um, wenn sie dich nicht gleich im Gesicht erwischt.« Er ließ die Pistole wieder in ihre Halterung gleiten. »Ich würde es dich ja selbst herausfinden lassen«, fuhr er mit hochgezogener Augenbraue fort, »aber ich finde dich hübscher, wenn du Zähne hast.« »Du hast ein schönes Lächeln, Sassenach, auch wenn du ein bisschen kratzbürstig bist.« Etwas ernüchtert glaubte ich den Männern jetzt auch ohne Widerrede, dass selbst das leichtere Breitschwert zu schwer war, als dass ich es wirkungsvoll hätte benutzen können. Doch den kleinen Skiandu, das Strumpfmesser, fand man akzeptabel und ich bekam ein solches Messer gereicht. Ein tückisch aussehendes, nadelscharfes Stück schwarzes Eisen, knapp 10 Zentimeter lang, mit einem kurzen Griff. Wieder und wieder übte ich unter den kritischen Blicken der Männer, es aus seinem Versteck zu ziehen, bis ich in der Lage war, in einer Bewegung meinen Rock zu raffen, das Messer zu packen und die richtige Haltung einzunehmen, um einem Gegner von unten damit über die Kehle zu fahren. Schließlich wurde ich als Dolchkampfnovizin zugelassen und durfte mich zum Essen setzen. Alle gratulierten mir, mit einer Ausnahme. Mörter schüttelte skeptisch den Kopf. »Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die einzige gute Waffe für eine Frau Gift ist.« »Vielleicht«, erwiderte Dougal, »aber im Nahkampf hat es seine Nachteile.« Das Wasserpferd. Am nächsten Abend schlugen wir unser Lager am Ufer des Loch Ness auf. Es war ein seltsames Gefühl, die Gegend wiederzusehen. So wenig hatte sich verändert. Oder würde sich verändern, sollte ich sagen. Das Grün der Lärchen und Erlen war jetzt kräftiger, weil Frühsommer war, nicht mehr Frühling, und die Weißdornblüte war dem warmen Gold des Ginsters gewichen. Das Blau des Himmels war tiefer, doch die Oberfläche des Sees war unverändert. Ein mattes Blau-Schwarz, das die Spiegelbilder des Ufers schluckte und ihre Farben wie unter Milchglas gefangen hielt. In einiger Entfernung waren sogar ein paar Segelboote zu sehen. Doch als eines davon näher kam, sah ich, dass es ein Korrigel war, ein mit Leder bespanntes Fischerboot, das einer halben Nussschale ähnelte, keins der schlanken Holzboote, die ich gewohnt war. Es roch durchdringend, wie an jedem Gewässer. Eine kräftige Mischung aus würzigem Grün und vermodertem Laub, frischem Wasser, totem Fisch und warmem Schlamm. Vor allem jedoch haftete dem See nach wie vor diese seltsame, lauernde Atmosphäre an. Männer wie auch Pferde schienen es zu spüren, und die Stimmung im Lager war gedämpft. Als ich ein gemütliches Plätzchen für meine und Jamies Decke gefunden hatte, spazierte ich zum Wasser hinunter, um mir vor dem Essen Gesicht und Hände zu waschen. Das Ufer fiel steil ab und lief zu einem Streifen durcheinanderliegender Felsbrocken aus, die eine Art Landzunge formten. Unterhalb der Böschung war es sehr friedlich. Das Lager war nicht zu sehen und zu hören, und ich setzte mich unter einen Baum, um einen Moment des Alleinseins zu genießen. Seit meiner hastigen Heirat mit Jamie folgte man mir nicht mehr auf Schritt und Tritt. So viel war zumindest erreicht. Ich pflückte geistesabwesend alte Samenschoten von einem tiefhängenden Ast und warf sie auf den See hinaus, als mir auffiel, dass die kleinen Wellen, die gegen die Felsen schlugen, kräftiger wurden, als würden sie von zunehmendem Wind getrieben. Ein großer, flacher Kopf durchbrach, keine 3 Meter von mir entfernt, die Oberfläche. Ich konnte sehen, wie das Wasser von den spitz zulaufenden Schuppen abperlte, die sich im Bogen über den gekrümmten Hals zogen. Das Wasser war noch in einiger Entfernung aufgewühlt, und hier und da sah ich, wie sich eine gewaltige Masse unter Wasser bewegte, obwohl der Kopf selbst relativ reglos verharrte. Ich war aufgestanden und verharrte nun ebenfalls reglos. Seltsamerweise hatte ich überhaupt keine Angst. Stattdessen fühlte ich einen Hauch von Verwandtschaft mit dem Tier, einem Geschöpf, das noch weiter von seiner eigenen Zeit entfernt war als ich. Seine flachen Augen waren so alt wie die See des Eozän, Augen, die in den trüben Tiefen seiner geschrumpften Zuflucht schwach geworden waren. Und doch hatte der irreale Anblick etwas Vertrautes an sich. Die glatte Haut war dunkelblau, der Unterkiefer ein Keil aus schimmerndem Grün, und die seltsamen pupillenlosen Augen leuchteten tief wie Bernstein. Einfach wunderschön. Und so völlig anders als die kleinere, schlammbraune Replik, die ich im 5. Stock des Britischen Museums gesehen hatte. Doch der Umriss war unverwechselbar. Mit dem letzten Atemzug beginnen die Farben eines Lebewesens zu verblassen und seine elastische Haut und die geschmeidigen Muskeln verrotten innerhalb weniger Wochen. Doch die Knochen überdauern hin und wieder, getreue Echos seiner Gestalt, letzte leise Zeugen der vergangenen Glorie. Durch Klappen verschlossene Nüstern öffneten sich plötzlich zu einem verblüffenden, zischenden Atemzug. Ein Moment der freischwebenden Bewegung und die Kreatur versank wieder im Wasser. Nur ein kochender Wasserstrudel kündete noch davon, dass sie da gewesen war. Nachdem ich mich erhoben hatte, als das Tier auftauchte, musste ich unbewusst näher herangegangen sein, um es zu beobachten. Denn jetzt fand ich mich auf einer der Felsplatten wieder, die in den See hinausragten, und sah zu, wie die Wogen sich legten, das Wasser sich beruhigte und der See wieder glatt wurde. Einen Moment lang stand ich da und blickte über das unergründliche Wasser hinaus. »Leb wohl«, sagte ich schließlich zu den leeren Wellen. Ich schüttelte mich und wandte mich wieder dem Ufer zu. Oben auf der Böschung stand ein Mann. Ich erschrak, doch dann erkannte ich einen unserer Wagenknechte. Ich erinnerte mich, dass er Peter hieß, und der Eimer in seiner Hand lieferte die Erklärung für seine Anwesenheit. Ich war schon im Begriff, ihn zu fragen, ob er das Tier auch gesehen hatte, doch seine Miene, als ich mich näherte, war Antwort genug. Sein Gesicht war weißer als die Gänseblümchen zu seinen Füßen, und Schweißtröpfchen liefen ihm in den Bart. Ich konnte das Weiße seiner Augen sehen, wie bei einem verängstigten Pferd, und seine Hand zitterte so sehr, dass ihm der Eimer gegen das Bein schlug. »Ist ja gut«, sagte ich beruhigend, als ich ihn erreichte. »Es ist fort.« Statt ihn zu beruhigen, schienen diese Worte ihn nur noch mehr zu alarmieren. Er ließ den Eimer fallen, ging vor mir auf die Knie und bekreuzigte sich. »Habt Erbarmen mit mir«, stammelte er. Dann vergrößerte er meine Verlegenheit noch, indem er sich flach auf den Boden warf und den Saum meines Kleides umklammerte. »Mach dich doch nicht lächerlich«, sagte ich gereizt. »Steh auf!« Ich stieß ihn vorsichtig mit dem Zeh an, doch er bibberte nur und blieb auf dem Boden liegen wie ein plattgetretener Pilz. »Steh auf, es ist doch nur ein...« Ich hielt inne und dachte krampfhaft nach. Ihm den lateinischen Namen zu nennen, würde wahrscheinlich nicht besonders hilfreich sein. »Nur ein kleines Monster«, sagte ich schließlich. Ich packte seine Hand und zog ihn hoch. Ich musste ihm den Eimer füllen, weil er, verständlicherweise, nicht in die Nähe des Wassers gehen wollte. Er folgte mir in sicherem Abstand zurück zum Lager. Dort hastete er sofort zu seinen Maultieren, sah sich jedoch immer wieder nervös nach mir um. Da er nicht vorzuhaben schien, den anderen von dem Ungeheuer zu erzählen, hielt ich es für besser, ebenfalls zu schweigen. Dougal, Jamie und Ned waren zwar gebildete Männer, doch die anderen waren Highlander aus den entlegensten Tälern des Mackenzie-Landes, wo sie weder lesen noch schreiben gelernt hatten. Sie waren zwar tapfere, unerschrockene Kämpfer, jedoch so abergläubisch wie die primitivsten Stammeskrieger in Afrika oder dem Nahen Osten. Also aß ich schweigend zu Abend und ging zu Bett. Doch zu jeder Sekunde war mir bewusst, dass mich Peter, der Wagenknecht, voller Argwohn beäugte. Allein auf weiter Flur. 2 Tage nach dem Überfall wandten wir uns wieder nach Norden. Wir näherten uns jetzt dem Treffpunkt mit Horrocks, und Jamie machte hin und wieder einen geistesabwesenden Eindruck. Vermutlich beschäftigte ihn die mögliche Bedeutung der Aussage des englischen Deserteurs. Ich selbst hatte Human Road zwar nicht wiedergesehen, aber in der vorigen Nacht war ich erwacht und Jamie hatte nicht neben mir auf der Decke gelegen. Zwar versuchte ich, wach zu bleiben und auf seine Rückkehr zu warten, doch mein Schlafbedürfnis war stärker. Am Morgen schlief er tief und fest neben mir und auf meiner Decke lag ein kleines Päckchen, das in ein dünnes Blatt Papier gewickelt war, in dem eine Spechtfeder steckte. Als ich es vorsichtig öffnete, fand ich ein großes Stück Bernstein, das an einer Seite glatt poliert war. In diesem Fenster konnte ich den zierlichen Umriss einer kleinen Libelle sehen, die in ewigem Flug gefangen war. Ich strich das Papier glatt. Auf der schmutzigen weißen Oberfläche stand in kleinen, überraschend eleganten Lettern eine Nachricht. »Kannst du das entziffern?« fragte ich Jamie, während ich die seltsamen Worte betrachtete. »Ich glaube, es ist Gälisch.« Er stützte sich auf einen Ellbogen und warf blinzelnd einen Blick auf das Blatt. Kein Gälisch, Latein. Monroe war einmal Schulmeister, ehe ihn die Türken erwischt haben. Das Gedicht ist von Catull, sagte er. Da mi basia mille de in decentum, de in mille altera, de in secunda centum. Seine Ohren färbten sich rötlich, als er übersetzte. Gib mir 1000 Küsse, darauf noch einmal 100, darauf noch einmal 1000 und nochmals 100 mehr. »Oh, das hat ja viel mehr Klasse als der gewöhnliche Glückskeks«, stellte ich belustigt fest. »Was?« fragte Jamie verblüfft. »Nicht wichtig«, sagte ich hastig. »Hat Monroe Horrocks für dich gefunden?« »Oh, ei. Es ist alles arrangiert. Der Treffpunkt ist eine Stelle in den Hügeln 1 oder 2 Meilen oberhalb von La Croom. In 4 Tagen, falls bis dahin nichts schief geht.« Die Erwähnung von Dingen, die schiefgehen könnten, machte mich etwas nervös. »Meinst du, es besteht keine Gefahr? Ich meine, traust du diesem Horrocks?« Er setzte sich, rieb sich den letzten Schlaf aus den Augen und blinzelte. »Einem englischen Deserteur? Himmel nein. Er würde mich mit Sicherheit am liebsten an Randall verkaufen, nur dass er ja kaum selbst zu den Engländern gehen kann. Sie hängen Deserteure. Nein, ich traue ihm nicht.« Deshalb habe ich Dougal ja auf seiner Reise begleitet, statt Horrocks allein aufzusuchen. Wenn der Mann etwas im Schilde führt, werde ich wenigstens in Begleitung sein. Oh, so wie die Dinge zwischen Jamie und seinen beiden intrigierenden Onkeln standen, war ich mir nicht sicher, ob Dougals Anwesenheit tatsächlich so beruhigend war. »Nun, wenn du meinst«, sagte ich skeptisch, »ich gehe zumindest nicht davon aus, dass Dougal die Gelegenheit nutzen und dich erschießen würde.« »Er hat schon auf mich geschossen«, entgegnete Jamie fröhlich und verschloss sein Hemd. »Das solltest du doch wissen. Schließlich hast du die Verletzung verbunden.« Mir fiel der Kamm aus der Hand. »Dougal? Ich dachte, die Engländer hätten auf dich geschossen.« »Die haben ebenfalls auf mich geschossen«, sagte er. »Und ich sollte vielleicht nicht sagen, dass es Dougal war, der mich getroffen hat. Es war wahrscheinlich Rupert. Er ist der beste Schütze unter Dougals Männern.« »Nein. Als wir auf der Flucht vor den Engländern waren, ist mir klar geworden, dass wir uns fast an der Grenze zum Gebiet der Frasers befanden. Und ich dachte, ich versuche da mein Glück. Also habe ich meinem Pferd die Sporen gegeben und einen Bogen um Dougal und den Rest geschlagen.« Natürlich wurde zu diesem Zeitpunkt viel geschossen, aber die Kugel, die mich getroffen hat, kam von hinten. Und nur Dougal, Rupert und Murta waren hinter mir. Die Engländer waren alle vor mir. Als ich vom Pferd gefallen bin, bin ich den Hügel hinuntergerollt und wäre ihnen fast in den Schoß gekullert. Er beugte sich über das Wasser, das ich in einem Eimer geholt hatte, und spritzte es sich mit beiden Händen ins Gesicht. Er schüttelte den Kopf und blinzelte mich dann grinsend an. Die Tropfen hingen ihm glänzend an den dichten Wimpern und Augenbrauen. Dougal hatte es danach schwer genug, mich zurückzubekommen. Ich lag auf dem Boden und war zu nichts Nutze, und er stand über mir und riss mit einer Hand an meinem Gürtel, um mich hochzuziehen. In der anderen hatte er das Schwert und war mit einem Dragoner zugange, der meinte, ein todsicheres Heilmittel für meine Schmerzen zu haben. Dougal hat ihn umgebracht und mich auf sein eigenes Pferd buxiert. Er schüttelte den Kopf. Danach war für mich alles ein bisschen verschwommen. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, wie schwer es doch für das Pferd sein musste, mit 190 Kilo auf dem Rücken einen Hügel zu erklettern. Ich lehnte mich verblüfft zurück. Aber da hätte Dougal dich doch umbringen können, wenn er gewollt hätte. Jamie schüttelte den Kopf und griff nach dem Rasiermesser, das er sich von Dougal geliehen hatte. Er schob den Eimer so zurecht, dass er sich darin spiegeln konnte. Dann verzog er das Gesicht zu der gequälten Grimasse, die Männer beim Rasieren aufsetzen, und begann, sich die Wangen glatt zu schaben. Nein, nicht vor den Männern. Außerdem wollten Dougal und Colum ja nicht unbedingt meinen Tod, vor allem Dougal nicht. Aber mir wurde wieder schwindelig, was immer zu geschehen schien, wenn ich mit den Verwicklungen des schottischen Familienlebens konfrontiert wurde. Jamies Worte klangen ein wenig gedämpft, weil er das Kinn nach vorn reckte und den Kopf zurücklegte, um an die Stoppeln unter seinem Kinn zu gelangen. »Es geht um Lallybroch«, erklärte er und tastete mit der freien Hand nach übrig gebliebenen Barthaaren. »Es ist nicht nur ein ertragreiches Anwesen, es befindet sich auch am Eingang eines Bergpasses. Der einzige brauchbare Pass in die Highlands im Umkreis von 10 Meilen.« Sollte es zu einem weiteren Aufstand kommen, wäre es ein wertvolles Stück Land für den, der es kontrolliert. Und falls ich unverheiratet gestorben wäre, wäre es vermutlich an die Frasers zurückgefallen. Er grinste und strich sich über den Hals. Nein, ich bin wirklich ein Problem für die Mackenzie-Brüder. Einerseits sehen sie mich am liebsten tot, damit ich nicht zur Bedrohung für Hamish werden kann. Andererseits wollen sie mich und mein Land verlässlich auf ihrer Seite haben, wenn es zum Krieg kommt, und nicht auf der Seite der Frasers. Aus diesem Grund sind sie ja bereit, mir bei der Sache mit Horrocks zu helfen. Solange ich vogelfrei bin, kann ich nicht viel mit Lallybroch anfangen, auch wenn das Land nach wie vor mir gehört. Ich rollte die Decken zusammen und schüttelte verwundert den Kopf angesichts der komplizierten und gefährlichen Umstände, denen Jamie so gelassen zu trotzen schien. Und dann begriff ich mit einem Mal, dass das alles nicht länger nur Jamie betraf. Ich hob den Kopf. »Du hast gesagt, wenn du unverheiratet gestorben wärst, wäre das Land zurück an die Frasers gefallen«, sagte ich. »Aber du bist jetzt verheiratet.« »An wen?« »Das stimmt«, sagte er und nickte mir mit einem schiefen Grinsen zu. Die Morgensonne schlug Funken aus Gold und Kupfer in seinem Haar. »Wenn ich jetzt umkomme, Sassenach, gehört Lallybroch dir.« Als sich der Nebel gelichtet hatte, war es ein herrlicher sonniger Morgen. Vögel sausten geschäftig im Heidegebüsch umher und die Straße war hier zur Abwechslung einmal breit und staubte nur leicht unter den Hufen der Pferde. Wir überquerten gerade einen niedrigen Hügel, als Jamie dicht an meine Seite ritt. Er wies kopfnickend nach rechts. »Siehst du das Wäldchen da unten?« »Ja.« Es war ein kleiner Flickenteppich aus Kiefern, Eichen und Espen, ein Stückchen von der Straße entfernt. »Unter den Bäumen gibt es eine Quelle mit einem kleinen Teich und dichtem Gras. Wirklich hübsch dort.« Ich sah ihn fragend an. »Ein bisschen früh zum Mittagessen, oder?« »Das ist auch nicht ganz das, was mir vorschwebte.« Wie ich vor ein paar Tagen zufällig herausgefunden hatte, war Jamie nicht imstande, nur ein Auge zuzukneifen. Stattdessen blinzelte er feierlich wie eine große rote Eule. »Und was war es, was dir vorschwebte?« erkundigte ich mich. Mein argwöhnischer Blick traf auf 2 unschuldige blaue Kinderaugen. »Ich hatte mich nur gefragt, wie du wohl aussehen würdest. Im Gras, unter den Bäumen, am Wasser, mit dem Rock über den Ohren.« sagte ich. »Ich sage Dougal, dass wir Wasser holen.« Er gab seinem Pferd die Sporen und kehrte kurz darauf mit den Wasserflaschen der anderen Pferde zurück. Ich hörte, wie uns Rupert etwas auf Gälisch nachrief, als wir den Hügel hinunterritten, konnte aber nicht ausmachen, was er sagte. Ich erreichte den Wald zuerst, glitt vom Pferd, setzte mich entspannt ins Gras und schloss die Augen zum Schutz vor der gleißenden Sonne. Jamie kam im nächsten Moment dazu und schwang sich aus dem Sattel. Er gab seinem Pferd einen Klaps, damit es sich zum Grasen trollte, dann sank er auf Knien in das Gras. Ich streckte die Arme aus und zog ihn zu mir herunter. Der Tag war warm und roch nach Gras und Blumen. Auch Jamie roch wie ein frisch gepflückter Grashalm, scharf und süß. »Wir müssen uns beeilen«, sagte ich, »sonst fragen Sie sich, warum es so lange dauert, ein bisschen Wasser zu holen.«
»Sie fragen sich gar nichts«, sagte er und öffnete mir geübt das Mieder. »Sie wissen Bescheid.«
»Wie meinst du das? Hast du nicht gehört, was Rupert uns nachgerufen hat?«
»Selbstverständlich habe ich ihn gehört, aber sein Gälisch konnte ich nicht verstehen.«
Mein Gälisch hatte sich zwar so weit verbessert, dass ich die häufigsten Worte verstehen konnte, aber ein Gespräch war immer noch weit jenseits meiner Fähigkeiten.
Gut, es war sowieso nichts für deine Ohren.
Er hatte jetzt meine Brüste entblößt und vergrub das Gesicht darin, saugte und biss mich sacht, bis ich es nicht mehr ertragen konnte und unter ihn rutschte, während ich meine Röcke aus dem Weg schob. Nach unserem wilden, primitiven Zusammensein auf dem Felsen hatte eine absurde Befangenheit von mir Besitz ergriffen. Ich war zu schüchtern gewesen, um in der Nähe des Lagers mit ihm zu schlafen, und die Wälder waren zu dicht, um sich gefahrlos vom Lager zu entfernen. Jetzt hatten wir beide leise, angenehme Entzugserscheinungen und stießen daher außer Reichweite der neugierigen Augen und Ohren mit einer Wucht aufeinander, die mir das Blut in die Lippen und Finger rauschen ließ. Wir näherten uns beide dem Ende, als Jamie abrupt erstarrte. Ich öffnete die Augen und sah sein Gesicht dunkel im Gegenlicht der Sonne. Es trug einen absolut unbeschreiblichen Ausdruck. Etwas Schwarzes war an seinen Kopf gepresst. Als sich meine Augen endlich an das Gleißen gewöhnt hatten, sah ich, dass es sich um einen Musketenlauf handelte.
Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von Argon Lab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slán leave und bis zur nächsten Woche.